Kann man die AfD mit Argumenten stellen? Sollte man sie also einladen? Zu Lanz, zu Illner, zu Maischberger, in öffentliche Talkshows und ihnen eine Bühne geben? Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über die AfD, besser gesagt über den Umgang mit der AfD. Sollte man mit ihnen reden? Ist sie mit besseren Argumenten zu schlagen? Haben sie es verdient, auf großen Bühnen vor großem Publikum, erst recht im Öffentlich-Rechtlichen, bei Talkshows wie Lanz, Maischberger und Illner, besprochen und diskutiert und vor allem eingeladen zu werden? Darüber handelt eine neue Sendung von ZDF Unbubble. Sag's mir, mit der AfD reden, notwendig oder gefährlich? Die schauen wir uns mal an. Bevor wir dazu kommen, lasst mich euch noch hinweisen auf den Geld für die Welt Newsletter. Hier gibt es nämlich regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare zusätzlich zu allem, was es hier auf YouTube gibt. Link ist unten in der Videobeschreibung. Wer meint, meine Arbeit ist unterstützenswert, ob hier auf YouTube oder dort als Textform, kann das über den Newsletter machen, schon ab 5 Euro im Monat als unabhängiger Autor. Wisst ihr das, ist man auf zahlende Leser und Zuschauer angewiesen. Jedem, der das längst schon macht und mich in irgendeiner Art und Weise unterstützt, kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank. Damit genug des Vorgeplänkels, gleich rein in die ZDF Unbubble-Folge.
Warum soll ich mit Menschen, die antidemokratische, menschenverachtende Werte haben, warum soll ich denen eine Bühne bieten, um potenziell einfach Falschinformationen, Hass, Hetze zu verbreiten?
Warum glaubst du, dass die AfD auszuschließen sinnvoll ist, wenn es die letzten 10 Jahre nicht funktioniert hat?
Mein Name ist Aljoscha Mutadi, ich bin 36 Jahre alt. Ich bin Arzt und Social-Media-Mensch und bin selber queer-veganer Aktivist. Ich bin der Meinung, dass die AfD live nicht mehr in Formate eingeladen werden sollte, weil es in der Kürze der Zeit kaum möglich ist, die Menge an Fehlinformationen und Polemik in irgendeiner Form zu entlarven.
Ich bin Ben Krischke, ich bin 37 Jahre alt, ich bin Journalist und freier Autor und Digitalchef beim Politikmagazin Cicero. Ich glaube, es ist wichtig, die AfD weiterhin auch einzuladen und auch mit ihnen in die Diskussion zu gehen, denn ich bin der Überzeugung, dass man innerhalb einer lebendigen Demokratie fähig sein muss, sich auch mit sehr, sehr streitbaren bis schwer erträglichen Positionen auseinanderzusetzen.
Also man merkt schon am Anfang, die Debatte kann verstanden werden als, was ist strategisch sinnvoller, ja, um die AfD klein zu halten, um sie oder sie da klein zu machen, klein zu halten. Sie ist ja schon viel zu groß, ja, und sie ist schon relevant groß, wenn sie 20% in Umfragewerten hat. Im Moment Bundesebene wieder ein kleines bisschen drunter, aber bei Gott, also 1/5 der Wählerstimmen, ist halt relevant. Ja. Was würde die Linke dafür geben beispielsweise? Und die andere Herangehensweise von ihm hier ist ja eher eine idealistische, prinzipielle. Ist es ethisch, das zu machen? Ist es okay, grundsätzlich das zu machen? Muss das in der Demokratie so gemacht werden? Ich vermute, die haben einfach einen anderen Zugang dazu. Jetzt stellen die sich hier erstmal selbst gegenseitig vor. Das überspringen wir mal so ein bisschen und kommen wieder zur Diskussion.
Ich bin Ben Krischke, ich bin Journalist und freier Autor. Ich schreibe vor allem über gesellschaftspolitische Themen, Themen wie Meinungsfreiheit, Debattenkultur, aber auch über klassische parteipolitische Fragestellungen. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Taktik der Brandmauer gegen die AfD wahnsinnig unerfolgreich war. Man hat versucht, diese Partei mehr oder weniger auszuschließen vom Diskurs, auch aus Talkshows. Und all das hat am Ende nur dazu geführt, dass sie sich ihr eigenes kleines mediales Paralleluniversum gebaut hat. Und derzeit, ja, nach Umfragen, zweitstärkste Kraft ist auf Bundesebene.
Mein Name ist Aljoscha Mutadi.
Also bis hierhin muss ich erstmal sagen, Zustimmung, ja, bisher ist die AfD ja gar nicht so präsent in den Talkshows wie andere Parteien mit vergleichbaren Umfragewerten beispielsweise. Ja. Alle Foot lang darf Alice Weidel mal bei Lanz sitzen oder Tino Chrupalla bei Maischberger. Ja. Aber im Großen und Ganzen sind die ja da unterrepräsentiert. Und trotzdem sind die so groß geworden. Und das Allerliebste, was die AfD ja hat, ist die Opferrolle. Ja, die AfD liebt es, die Opferrolle zu bekommen. Im Bundestag gibt es ja auch bis heute noch die Debatte, wie gehen wir eigentlich um mit der AfD? In welche Gremien lassen wir sie rein? Welche Posten darf sie besetzen? Ja, Beispiel, also auch Sachen, die einfach für den Bundestag selber wichtig sind, Ausschussvorsitze, Vizepräsidentschaften, ja, sowas. Und bei allem ist eigentlich die Erfahrung, wenn man es ihnen nicht zugesteht, um ein Zeichen zu setzen, dann nutzt die AfD das, um sich in ihrer Opferrolle noch stärker zu machen. Ja, und wer das perfektioniert hat, ist natürlich der Allerschlimmste von der AfD, Björn Höcke. Und heißt der Bernd? Oh. Ich muss wirklich mal überlegen. Ich hatte den letzten Dreh zu einem Film über Geflüchtete und dann habe ich natürlich auch über ihn abgeledert. Und da ist wirklich, während ich den Satz gesagt habe, ist mir durch den Kopf schon, ist Björn oder Bernd? Aber egal. Auf jeden Fall, der hat es perfektioniert, die anderen als Altparteienkartell zu beschreiben, ja, und die AfD isoliert. Deswegen ist auch nur die AfD quasi für gefrustete, für Protestwähler wählbar. Das ist ja das, was die damit erreichen wollen. Ne? Jetzt gibt es BSW neuerdings noch dazu als Alternative, aber der Rest wurde als Altparteienkartell abgestempelt und die AfD eben auf solchen auszuschließen, ja, von solchen Bühnen beispielsweise, passt natürlich, oder im Bundestag auszuschließen, passt perfekt in dieses Narrativ. Ja? Und das macht die AfD eher stärker, weil dann können sie unwidersprochen auch ihren Scheiß erzählen. Und dann gibt es ja gar keinen Mechanismus, wo ihnen mal widersprochen wird. Ja? Das wäre ja eigentlich die Gegenfrage. Bundestagsdebatten guckt sich keiner an, ja? Viel weniger als Talkshows, sind wir mal ehrlich. Also wenn nicht in Talkshows einladen, um denen zu widersprechen, selbst wenn man sie dann nicht perfekt widersprechen kann, dann dürfen die ja und können überall anders ihren Senf unwidersprochen abladen. Ja? Ob in ihren eigenen YouTube-Formaten, auf TikTok, in ihren eigenen rechten Magazinen, Junge Freiheit und sowas, ja. Also, oder in ihren eigenen Blogs auf Twitter. Ich meine schon, man muss da widersprechen und sollte die Kraft des Argumentes nie unterschätzen. Denn mal ehrlich, wenn wir nicht an Argumente glauben, ja, dann ein bisschen schwierig auch mit dem Konzept Demokratie.
Ich bin Arzt und Social-Media-Mensch. Ich setze mich gegen die Ausbeutung von Tieren, gegen Rassismus, gegen Queerfeindlichkeit, gegen Sexismus und generell gegen soziale Diskriminierung ein. Ich finde es super wichtig, mit Menschen zu sprechen, die anderer Meinung sind. Das Gegenüber muss ernsthaftes und ehrliches, menschliches Interesse daran haben, an einem Dialog. Und das ist bei der AfD bzw. bei Rechtspopulisten nicht der Fall, weil ich glaube, dass es da oft einfach nur um Polemik, Macht und Wählerstimmen geht.
Wenn man das jetzt nimmt, ne, dann muss die Debatte ja eigentlich nicht nur auf die AfD ausgeweitet werden, sondern auf die Bild-Zeitung, auf die Welt, auf Jens Spahn von der CDU, denn das sind ja alles Rechtspopulisten. Ja? Und das finde ich sehr schwierig, das so zu verallgemeinern. Weil Populismus klingt auch erstmal, weil es was Negatives, Populismus würde ich sagen, ist erstmal okay, ist was Gutes, ja, ist auch wichtig für die Demokratie, wenn Sachen vereinfacht, auf polemischem Niveau, ja, massenverständlich runtergebrochen werden. Und es dient ja vor allem nach dem eigentlichen Sinn dazu, dass die Massen, die sich auch nicht permanent mit allen kleinen technischen Details beschäftigen, trotzdem ein Mittel und eine Sprache finden, um gegen die, von denen sie regiert werden, an denen sie dir auch den Auftrag geben, sie zu regieren, die zu kontrollieren, die anzugehen, ja, denen zu widersprechen. Von daher, Populismus ist ja auch erstmal nicht links oder rechts, es gibt auch Linkspopulismus, ja, sollte es viel mehr und viel besser geben. Das würde ich erstmal gar nicht so verteufeln als, sag ich mal, ja, als Instrument, ja. Und selbstverständlich bin ich beispielsweise auch der Auffassung, sollten linke Progressive beispielsweise auch bei der Bild auftreten, ja, bei Bildformaten, wenn sie denn relevant sind. Denn, oder immer dann, wenn der Nutzen, Leute zu erreichen, auf diese Plattform zu nutzen, um damit andere Leute mal zu erreichen mit den eigenen Argumenten, größer ist als die Bild mit ihrem Format und ihrer Sprache, ja, und all dieser berechtigten Kritik, die es selbstverständlich gibt, zu legitimieren. wenn ich zu Bildviertel nach 8 gegangen bin, weil ich zweimal gemacht habe, ja, dann ist natürlich mein Nutzen, mal mit meinen Argumenten auch eine FDP-Abgeordnete da mal zu stellen, mal neue Zuhörer, für mich ja weniger Wähler, sondern Zuhörer und Zuschauer zu erreichen, viel, viel größer als das Bild, was davon hat, dass ich da hingehe. Ja? Und selbstverständlich saßen da in der Runde auch Rechtspopulisten. Ja? Die FDP-Abgeordneten waren eine Rechtspopulistin. Ja? Peter Hane war ein Rechtspopulist, selbstverständlich. Ja? Völlig klar. Die Debatte, die hier zu führen ist bei der AfD, wenn wir über Björn Höcke sprechen, ist natürlich, wie umgehen mit Rechtsextremisten. Ja? Das, finde ich, ist nochmal eine qualitativ andere Debatte, als sollte man sich dem Rechtspopulismus stellen. Kann man dem Rechtspopulismus mit Linkspopulismus etwas entgegenbringen? Ja? Kann man Rechtspopulisten mit Inhalten, mit Argumenten stellen? Ich würde immer sagen, ja, ihr merkt hier in jeder Talkshow, die ich hier debattiere, versuche ich Mittel und Wege aufzuzeigen, um die Leute zu stellen. Ja? Würde ich selber in die Talkshows gehen, selbstverständlich. Ja? Warum? Weil ich daran glaube, dass die Kraft des Arguments eine Chance hat. Ja? Und wenn man das Stilmittel Rechtspopulismus versteht, kann man sie auch ja, dekonstruieren und den anderen entgegenhalten. Dann wird es eine eigene Waffe. Wenn man sich das nicht traut, ja, und wenn man, natürlich, ich habe es auch bei der Bild gemerkt, als ich bei Viertel nach 8 war, um da mal mitdiskutiert, man kann natürlich nicht, wenn so ein Schwall da kommt, nicht alles korrigieren, was da gesagt wird. Ja. Aber das ist auch nicht das Ziel. Wenn ich 3, 4 Punkte setzen kann, wo die Zuschauer mal ein neues Argument hören und denken, ah ja, das und das, damals ging es um die Kindergrundsicherung, ja, oder Mehrwertsteuern runter auf Grundnahrungsmittel. Wenn das sinnvolle Positionen sind, ja, dann hat man doch schon ein Ziel erreicht. Ja, dass ein Peter Hane und andere, die da in der Runde sitzen, also jede Silbe Schwachsinn ist, ist ja was anderes. Der Zweck, würde ich bei sowas sagen, heiligt einfach die Mittel. Aber wir hören mal weiter.
Ich bin kein AfD-Wähler, ich bin auch nicht Mitglied dieser Partei und werde immer wieder in die für mich dann doch auch unangenehme Situation gebracht, die AfD ein Stück weit verteidigen zu müssen. Weil ich der Meinung bin, dass man politische Debatten vor allem inhaltlich führen sollte und nicht mit plumpen Slogans wie Hass ist keine Meinung.
Ich würde mir wünschen, statt immer wieder der AfD eine Bühne zu geben und diese offensichtlich nicht entlarven zu können, dass Betroffene von Diskriminierung mehr eine Bühne bekommen. Denn das sind diejenigen, über die ständig gesprochen wird, mit denen aber in seltensten Fällen gesprochen wird.
Das finde ich wiederum einen sehr guten Vorschlag, ja. Also es stimmt ja. Also eine Maybrit Illner, wenn die einen AfDler da hätte, die wäre hoffnungslos überfordert. Ja? Eine Maischberger war mit Tino Chrupalla auch überfordert. Ja? Das heißt, wenn man sie einlädt, sollte schon man versuchen, damit Gäste einzuladen oder selbst eben so vorbereitet zu sein, dass man den ihren rechten und vor allem rechtsextremen Quatsch, ja? Vor allem den rechtsextremen Quatsch, nicht durchgehen lässt. Ja. Ich würde auch hier eine Unterscheidung machen zwischen rechts im Sinne von konservativ, meinetwegen auch sehr konservativ und rechtsextrem, ja, verfassungsfeindlich. Das sind qualitativ andere Sachen. Ja. Der zweite Punkt, den er gemacht hat, der ist natürlich wichtig, Betroffene zu Wort kommen lassen. Wir haben in der Hart-aber-fair-Sendung zuletzt einen Bürgergeldempfänger zu Gast gehabt, haben wir hier besprochen auf dem Kanal. Das war sehr, sehr gut. Das hat gut funktioniert. Ja, warum nicht mal einen Geflüchteten mit einem AfDler da hinsetzen? Ja, so solche Sachen. Plus natürlich Experten von außerhalb, aus anderen Bereichen, Ökonomen, Soziologen, was auch immer, um das dann zu dekonstruieren. Ja, dann das wäre sehr sinnvoll. Ja? Oder, also ich habe jetzt an Betroffene dann an die Migrations- und Flüchtlingsdebatte gedacht, aber selbstverständlich kann man auch andere marginalisierte Gruppen dorthin setzen, ja, Betroffene aus diesen Gruppen, ob es um also Transfeindlichkeit, ja, Schwulenfeindlichkeit, ob es um Rassismus geht. Das alles gerne so aufgreifen und auch diese Leute dort zu Wort kommen lassen, finde ich eine absolut sinnvolle Forderung. Nur nicht die AfD einfach pauschal davon ausschließen, ja. Sonst wird sie ja niemals damit konfrontiert. Also lasst uns die doch in so einem Setup, was man noch steuern kann, was man kommentieren kann, was man einrahmen kann, wo man Kontext geben kann, lasst uns die doch dort aufeinandertreffen lassen. Und selbst wenn eine Maybrit Illner und eine Maischberger versagen, selbst wenn das vor Millionenpublikum passiert, haben wir doch die vielen YouTube-Formate, das ist ja mittlerweile eine zweite Instanz geworden, wo dann diese Talkshows, wenn es dann denen nicht gelingt, debattiert werden. Aber lasst uns doch die Debatten haben, lasst das doch aufeinandertreffen.
Ich hatte ein bisschen befürchtet, dass das auch passiert, dass wir beide natürlich von einem unterschiedlichen Mission Statement sozusagen uns mit der AfD beschäftigen. Du machst es eher aus einer aktivistischen Position heraus und ich mache es halt eher aus einer journalistischen Position heraus. Und deshalb, ich freue mich auf die Diskussion. Ich glaube, wir sollten aber schon ein bisschen im Kopf behalten, was ist jetzt die Aufgabe des Aktivisten, der natürlich seine absolute Berechtigung hat, und was ist die Aufgabe des Journalisten. Und inwiefern muss man da halt auch irgendwo eine gewisse Grenze ziehen? So.
Wir haben in den letzten Jahren gemerkt, dass der, und wir merken das immer mehr, dass der Umgang, so wie er jetzt ist, nicht funktioniert. Die AfD steht jetzt aktuell unter Generalverdacht, rechtsextrem zu sein, und die Junge Alternative gesichert. Und das hat für mich halt nichts mehr mit Demokratie zu tun.
Was ist denn Demokratie für dich?
Ja, also Demokratie ist für mich, dass alle die gleichen Rechte haben, solange es innerhalb der Grundrechte ist. Und wenn die AfD und Teile der AfD sagen, dass Menschen basierend auf ihrer Ethnie, basierend auf ihrer sexuellen Orientierung oder Identität, basierend auf körperlichen Behinderungen ausgeschlossen werden, dann ist das antidemokratisch. Wenn sie sagen, dass gerade beim Journalismus, weil du es auch eben angesprochen hast, die Mainstream-Medien, inzwischen ja auch ein Kampfbegriff geworden, lügen, manipulieren und nur noch ihren eigenen Medien trauen, dann ist das auch Anti-Journalismus. Die Demokratie braucht freien Journalismus und die AfD möchte das nicht.
Weiß ich gar nicht, ob das wirklich so ist. Also ich sehe gerade im Journalismus ganz, ganz viele Tendenzen, die überhaupt erst dazu geführt haben, dass die AfD überhaupt heute so stark ist, wie sie ist. In dem Sinne, dass wir eine Medienlandschaft haben, die oft einen sehr einseitigen Blick auf die Dinge hat, sehr einseitig Perspektiven vertritt und auch gerade, es tut mir leid.
Das stimmt im Übrigen bei Wirtschaftsfragen extrem. Ne? Also Staatsschulden sind quasi überall schlecht. Ja? Und was es zu vermeiden gilt. Und Sozialausgaben, Schulden für Sozialausgaben auch. Oh Gott, das ist der Teufel. Ja? Oder Sozialausgaben im Allgemeinen. Ja? Also da hat man schon einen sehr neoklassischen wirtschaftsliberalen Einschlag, um das mal für die Wirtschaftsseite zu beantworten.
Jetzt sitzen wir hier aber gerade auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich das Gefühl habe, und dass oft da so ein Erziehungsauftrag, so ein pädagogischer Sonderauftrag irgendwie mitspielt, wo man den Leuten irgendwie mitgeben möchte und entweder macht es direkt oder zwischen den Zeilen, was ist richtig, was ist falsch.
Das Thema,
da würde ich jetzt widersprechen, ja, das ist immer ziemlich pauschale Kritik. Sicherlich gibt es solche Formate, aber wiederum auch nicht.
AfD und Verbot und so, das polarisiert ja total. Das heißt, auch Medien profitieren davon. Am Ende kommt man auch nicht so richtig um Kapitalismuskritik rum, weil wir machen natürlich das, was sich gut klickt, was Leute gut angucken.
Also im Sinne von, wir wollen auch Auflage machen. Ja, dann machst du es halt wieder Stern, der Alice Weidel Vollgas aufs Cover nimmt und sich dann aber erstmal zwei Seiten dafür entschuldigt, dass er Alice Weidel Vollgas aufs Cover nimmt. Also das ist halt auch irgendwie ein bisschen albern.
Absolut.
Aber zurück zur AfD. Ich glaube, dass Demokratie keine Wohlfühlveranstaltung ist. Und das Schöne ist an der Demokratie und an dem großen Errungenschaft der Meinungsfreiheit, für die wir ja lange gekämpft haben, dass auch Menschen Meinungen äußern dürfen, die tatsächlich oder vermeintlich den Grundprinzipien einer Demokratie widersprechen. Natürlich endet es dann dort, und da sind wir uns, glaube ich, auch einig, wo das irgendwie Grenze der Strafbarkeit irgendwie tangiert. Sowas wie eine Holocaust-Leugnung, Volksverhetzung. Ja, aber auch da ist es so, dass die Gerichte doch glücklicherweise immer wieder sehr, sehr große Grauzonen auch aufmachen. Deshalb halte ich das auch für legitim, dass auch Menschen Meinungen vertreten, die uns jetzt nicht nur nicht gefallen, sondern die wir vielleicht sogar für grundfalsch halten.
Also wenn ich einfach sage, meine Meinung ist, dass Transmenschen psychisch krank sind, ist das für dich eine Meinung?
Ja, das ist erstmal eine Meinung. In einem Diskurs, in einer inhaltlichen Auseinandersetzung kannst du jetzt natürlich Argumente liefern beispielsweise oder Statistiken liefern, die jetzt sowas widersprechen.
Genau, und jetzt kommen wir aber, glaube ich, zu dem Problem. Und das ist, dass die Meinung der AfD, wenn du sie als Meinung betitelst, basiert eben auf vor allem Diskriminierung, vor allem Ausgrenzung von kleinsten Gruppen. Werden einfach Behauptungen rausgehauen.
Oh, das haben wir natürlich bei CDU, FDP auch, ne? Also gerade in der Debatte, wie wird auf Asylbewerber, wie wird auf Geflüchtete, auf Arbeitslose gehetzt und getreten, ja, die pauschal abgestempelt. Also das haben wir auch bei anderen Parteien, bei anderen Themen. Richtig ist natürlich, dass jetzt bei dem Thema, ja, ist das eine Meinung? Ja, selbst wenn man das als Meinung durchgehen lässt, könnte man natürlich in einer Talkshow sehr einfach diese These jetzt, ne, also alle Transmenschen sind psychisch krank, als AfD-These widerlegen. Ja, das sollte ein leichtes sein. Bei mir geht es ja häufig um Wirtschaftsthemen, ja. So, da muss man halt der AfD widersprechen. Trauriger ist, dass die Argumente der AfD in Sachen Wirtschaft sehr häufig also nur einen Ticken schärfer sind als das, was CDU und FDP sagen. Von daher ist das grundlegend gar nicht so anders, ja. Aber sollte man sich halt zutrauen, ja. Also Schwachsinnsargumente und Schwachsinnsthesen gibt es ja in allen Couleur. Ja, während ich drüber nachdenke, glaube ich übrigens, dass so ein Satz, alle Transmenschen sind psychisch krank, das ist ja eine Anschuldigung, eine Verunglimpfung, eine Diskriminierung auch. Das ist nicht einfach Meinung. Das geht schon weit darüber hinaus und müsste natürlich dann auch so geahndet werden. Ne? Wenn das in einer Talkshow sind, dann sitzt eine Talkmasterin, das gleich anmahnen, ne? Dass das also eine pauschale Beleidigung und Verunglimpfung, Verurteilung ist. Und keinen Sinn macht, ja. Und dann kann man mit Argumenten da reingehen, warum das nicht so ist, ja. Aber aus Angst davor, dass die sowas vom Millionenpublikum sagen, die nicht einzuladen, dann sagen die halt in ihren eigenen Formaten und bleiben dort unwidersprochen. Nochmal, ne? Das ist ja das Problem.
Sogenannte Meinungen, die aber, und da bin ich jetzt bei meinem Punkt, reale Konsequenzen für echte Menschen haben. Zum Beispiel das Bewusstsein für Transmenschen ist extrem gering, weil sie sehr wenig in der Öffentlichkeit stattfinden. Wenn sie stattfinden, wird über sie gesprochen, nicht mit ihnen gesprochen.
Deswegen dann Betroffene wieder mit in die Talkshow reinnehmen. Ja, unbedingt. Sehr guter Vorschlag.
Heißt, es werden einfach Sachen rausgehauen über ein Thema, bei dem vielleicht 80-90% der Menschen keine Berührung mit haben. Und diese Meinung hat insofern Konsequenzen, als dass ein Hassbild geschürt wird gegen eine ohnehin schon krass diskriminierte Minderheit.
Arbeitslose, Bürgergeldempfänger, Transmenschen, Asylbewerber, von Rassismus Betroffene, ja, unbedingt mit rein in diese Talkshows, dort nicht alleine lassen, sondern mit, also Ökonomen, Soziologen, in dem Fall meinetwegen Medizinern gemeinsam, ja, in die Runde setzen, die dann deren Argumente nochmal aus Wissenschaft, aus Praxis, ja, aus Studienlage heraus stärken können und auch denen beipflichten können. Ja. Das wäre dann wichtig.
Mit Menschen, mit denen ich befreundet bin.
Damit nicht nur Meinung gegen Meinung stehen bleibt. Ja. Weil dann haben wir wieder das Problem, dass das natürlich also eine irreführende Gewichtung ist. Ja, wenn dann nur AfD und nur Betroffener dort sitzt und AfD macht die Anschuldigung, dann ist diese Anschuldigung und diese AfD-Position deutlich überrepräsentiert. Ja, das sollte man dann nicht zulassen.
Sind das. Und die Gewalt an Transmenschen hat in den letzten Jahren zugenommen in Deutschland, obwohl wir eigentlich aufgeklärter werden. Und das hat auch damit zu tun, dass sie als Feindbild genutzt werden.
Man muss jetzt die Position der AfD in dem Zusammenhang nicht vertreten, aber es gibt natürlich auch dort einfach Fakten, die ausgeblendet werden. Beispielsweise, dass ganz viele Menschen transsexuell sind, sogenannte Komorbiditäten aufweisen, ja, also beispielsweise eine posttraumatische Belastungsstörung haben oder ähnliches. Dann gibt es Fragen wie, ab welchem Zeitpunkt ist ein Kind überhaupt fähig, sowas wie eine eigene Sexualität zu definieren und zu bestimmen?
Absolut.
Bei aller Toleranz, die ich unterstütze, es gibt einfach gewisse Punkte, die müssen auch in diese Debatte mit rein. Und das Problem ist, dass die AfD-Position besetzt, gerade auch bei so einer Debatte, die andere einfach ausklammern oder ausblenden. Und das halte ich für problematisch.
Ich stimme dir zu. Du darfst erstmal sagen, ich finde, das darf man in den Raum stellen. Aber die AfD stellt das ja nicht so in den Raum. Die AfD stellt es als Fakt in den Raum, in einer Polemik, ohne Gegengewicht, in einen Raum von Millionen von Menschen. Und das Problem ist, dass...
Aber das wäre eher ein Argument dafür, wie packt man die AfD in solche Talkshows rein und nicht lässt man sie überhaupt in diese Talkshows mit rein. Also das sind zwei verschiedene paar Argumente, ne?
Menschen das Gefühl bekommen, man verbietet irgendeine Meinung. Man will aber eigentlich nur sagen, ey, diese ganze Debatte wird komplett exkludiert von Transmenschen gesprochen, wird über sie geführt und die AfD haut das in einer Frequenz raus. Und das ist für mich das Problem. Es gibt Menschen, die einfach mit dem, was sie sagen, aktiv das Leben anderer Menschen bedrohen.
Das ist ein bisschen wieder dieses Hass ist keine Meinung. Das Gefühl, dass dann jemand hat auf Basis von dem, was etwas sagt, kann ich für mich persönlich aber nicht zur Referenzgröße dafür machen, wie ich mir eine funktionierende, eine lebendige Demokratie vorstelle. Du bist ja rhetorisch gut drauf. Aber warum hast du denn dann Angst, dich mit einem AfD-Politiker in eine Talkshow zu setzen und zu sagen, pass mal auf, so sehe ich das, zack, 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 zack.
Weil ich das nicht hinbekommen würde. Ich glaube, das, was wir haben, ist eine ganz andere Basis. Weil wenn du mir Sachen sagst und ich mit dir in Ruhe darüber spreche, dann ist das was anderes, als wenn die AfD oder Vertreterinnen der AfD im Fernsehen sitzen von einem Millionenpublikum und in einer Geschwindigkeit 5 Sachen raushauen, die 4 davon einfach gelogen und erfunden sind. Oder nicht Nachprüfer in der Geschwindigkeit. Das bleibt bei Menschen hängen, wenn viele Menschen auch über die Themen nicht Bescheid wissen und sowieso auch Ängste haben.
Aber dieser Populismus, den du jetzt gerade hast, findest du ja kein exklusives AfD-Ding.
Nein, also habe ich auch nicht
möglichen Parteien. Also
ich gesagt.
Ich glaube, die Grünen sind neben der AfD.
Ja, hatten wir ja gerade eben auch schon. Ne? Das sehe ich allerdings auch so. Und ich verstehe die Angst davor, AfD haut 5 Sachen hintereinander raus. Man kann nicht alles gerade stellen. Aber ich, als ich alleine natürlich im Bild-Talk 7:45 saß, mit 3 anderen plus der Moderatorin, selbstverständlich kann man da nicht alles gerade rücken. Ne? Nicht jeden Nebensatz und so, weil kommt man gar nicht hin. Aber dafür wäre es dann so umso wichtiger, gerade in öffentlich-rechtlichen Talkshows, die sich selbstverständlich von dem 7:45 bei Bild unterscheiden, den es ja nicht mehr gibt, dass man eben nicht diese betroffenen Personen dort alleine lässt. Ja? Dass sie alleine das Gefühl haben, oh Gott, ich muss hier aber jeden zweiten Nebensatz irgendwie korrigieren und das kriege ich nicht hin. Ja? Und vielleicht auch Betroffenen einfach dann einen 5-Minuten-Slot einräumt, den sie und viel mehr Redezeit einräumt, ja, um das Gesagte eben zu widerlegen. Also da gibt es ja Mittel für. Das ist eine Frage des Formats, wie man es aufzieht. Jetzt so bei Maybrit Illner, der würde ich das jetzt nicht so zutrauen, ne? Wenn die da 6 Leute hat und jeder hat irgendwie 7 Minuten Netto-Redezeit plus Einspieler und so weiter. So, das ist natürlich, dann kommt man zu nichts. Aber warum nicht bei solchen Themen, die sehr kontrovers sind, ja, die aufgeladen sind, die verlässlich sind für Betroffene, warum das nicht so machen? Bei Wirtschaftsthemen wiederum würde ich sagen, es ist ein bisschen entspannter, weil es da nicht so um die persönliche Betroffenheit geht, zumindest nicht unmittelbar, wie jetzt bei dem Thema Transfeindlichkeit. Aber auch bei Wirtschaftsthemen sind selbstverständlich in zweiter Linie dann da auch Diskriminierungen dabei gegen geflüchtete Arbeitslose, ja, Stigmatisierungen. Und selbstverständlich hängt auch das Geld von vielen da ab. Ja? Also wenn die AfD den Sozialstaat kleiner machen will, wenn sie gegen eine Erbschaftssteuer ist, so, dann gibt es Menschen, die sind davon nachher besser gestellt, Menschen, die sind davon schlechter gestellt. Ja? Und Menschen, die fühlen sich beleidigt davon und die fühlen sich nicht gesehen in dem Diskurs. Also ich würde eher sagen, das ist eine Art und Weise, wie man die Talkshow aufzieht und nicht, wer kriegt eine Einladung und wer nicht.
AfD ist einer der populistischsten Parteien, die wir überhaupt in Deutschland haben. Ich weiß, was du meinst, so, ne? Also es ist natürlich total schwer, sag ich mal, einen Gegenbeweis oder ein Gegenargument zu etwas bringen, was einfach nicht existiert, weil wie sollst du das sozusagen etwas widerlegen, was einfach frei erfunden ist? Ich würde ja auch nicht von dir verlangen, dass du dich jetzt, weil du jetzt für das Weltbild eintrittst, dass du dich jetzt in eine Talkshow mit einem AfD-Politiker setzen musst. So. Aber das ist ja auch nochmal was anderes, ob ich sage, ich lasse es zu und ich stelle es Leuten frei, sich mit AfD-Politikern in eine Runde zu setzen, auch mit diesen Leuten zu diskutieren.
Wir haben ja in diesem Land eine sehr, sehr dunkle Geschichte, die basiert auf Rechtsextremismus und auf den Ausartungen von Rechtsextremismus. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir vergessen haben, was die Gesinnung hinter Rechtsextremismus ist. Es gibt keine Grundlage, Menschen, die menschenfeindliche Ansichten haben, es aber schaffen, das rhetorisch so geschickt zu machen, dass die meisten Menschen es nicht mal merken, inklusive mir selbst, eine Bühne zu bieten. Weil das Problem ist ja, wir reden ja von antidemokratischen Werten. Die mögen nicht alle gleich haben. Und ich will damit auch nicht sagen, dass Menschen, die die AfD wählen, die haben. Aber wenn der Kern der Partei und aktuell unter komplettem Verdacht steht, rechtsextrem zu sein, dann finde ich, gehört dieses Gedankengut, was Menschen ihr Leben kostet, und auch kosten wird in Zukunft und auch gekostet hat, nicht in ein Live-Fernsehen.
Ich gebe dir total recht, dass wir oft vergessen haben, was Rechtsextremismus bedeutet. Ich sehe das sozusagen einmal umgedreht. Wenn man die AfD jetzt in eine Tradition setzt mit der NSDAP, so, dann ist das für mich Holocaust-Relativierung. Und dann ist das, also dann könnte man auch hingehen und sagen, ja, okay, also wenn hier Höss und wie sie alle sind, wenn die so waren wie Alice Weidel, dann waren ja Höss und wie sie alle heißen vielleicht gar nicht mal so schlimm.
Aber ich habe nie, und das ist mir wichtig, ich habe nie gesagt, die AfD ist gleichzusetzen mit der NSDAP.
Einverstanden. Gleichzeitig ist es so, dass sich Leute aktuell, die gegen die AfD auf die Straße gegangen sind oder gehen, mit Sophie Scholl gleichsetzen. Was ich auch eine wahnsinnig unterirdisch finde. Ich verstehe sozusagen, woher du kommst und ich kann auch deine Mission verstehen, zu sagen, ich möchte nicht, dass die AfD irgendwann stärkste Kraft wird oder zweitstärkste Kraft oder irgendwo mitregelt. Kann ich nachvollziehen, sehe ich im Prinzip genauso. Mhm. Und jetzt ist ja aber die Frage, was ist jetzt die Strategie, die funktioniert? Und wenn man seit 10 Jahren die Situation, dass eigentlich das, was du forderst, dass der AfD keine Bühne gegeben wird, relativ konsequent gemacht wurde und wenn ihr eine Bühne gegeben wurde, dann wurde so...
Oh, das ist ja interessant. Eine gute Einblendung. Während die AfD 11,3% Sitzanteil im Bundestag hat, lag der Anteil von AfD-Politikern bei politischen Talkshows von ARD und ZDF im Jahr 23 nur bei 1,7%. Also, dann hat sich meine Wahrnehmung hier doch bestätigt, dass eben die AfD auch noch immer unterrepräsentiert ist. Ja, und ich da dem Punkt, den er jetzt hier gerade macht, tendenziell zustimmen würde.
Aufgestellt, dass dann ein AfDler war und 4 Leute, die gegen diesen AfDler waren. Und das ist die Strategie, die eigentlich seit 2013 gefahren wird. Und jetzt sind 3 Sachen passiert. Erstens haben wir von einer eurokritischen Professorenpartei mit jemandem wie Bernd Lucke, ja, hat sich gewandelt zu einer Partei von jemandem wie Björn Höcke. Was ich schon mal eine ziemlich krasse Entwicklung finde. So.
Ja.
Was wir gesehen haben, ist, dass sich die AfD in sozialen Medien ein wahnsinnig krasses Paralleluniversum aufgebaut hat. Neulich meinte jemand zu mir, die AfD ist offensichtlich die eigene politische Partei, die richtig verstanden hat, wie TikTok funktioniert. So.
Ja.
Und das machen sie auch wohl sehr, sehr gut. Das heißt, das Paralleluniversum und die Bühnen hast du sowieso. Es ist halt nur die Frage, wo gehst du da jetzt rein? Also überlässt du sozusagen das Paralleluniversum sich selbst und es führt jetzt zu diesen 32% Umfrage in Thüringen? Oder gehst du rein und sagst, nee, Rechtsextremismus ist echt ein Problem und die AfD ist echt ein Problem, also muss ich auch aktiv dagegen was tun und zwar auf einem demokratisch legitimierten, diskursiven Weg. Warum glaubst du, dass die AfD auszuschließen sinnvoll ist, wenn es die letzten 10 Jahre nicht funktioniert hat?
Ich glaube, dass niemals nur ein Puzzleteil zu einer Lösung führt. Also wenn ich jetzt sage, die AfD darf keine Live-Auftritte mehr haben, glaube ich nicht, dass die Folge daraus ist, dass die AfD auf einmal einen Stimmen verliert und alles gut wird. Ein Teil des Problems ist, dass die AfD die Live-Auftritte, ob sie jetzt stattfindet oder nicht, sich in eine Opferrolle packt, weil in den Live-Auftritten wird sie angegriffen, wenn sie nicht da ist, wird sie angegriffen. Und selbst wenn sie innerhalb einer Sendung zerstört wird, aus meiner Perspektive, nehmen sie Ausschnitte, posten das auf ihrem TikTok-Account und sagen, wir haben zerstört.
Aber ich glaube halt, diese Strategie, die du beschreibst,
das ist halt nachher die Deutungshoheit, um die es geht. Aber wenn man den Menschen das nicht mehr zutraut, selbst über das bessere Argument zu entscheiden, dann müsste man das ja auch ausweiten, ja, von AfD auf andere Parteien und auch von also kritischen Themen auf weniger kritischere Themen und sagen, dann funktioniert das Konzept Demokratie nicht, weil die Leute sind so dumm dafür. Ja, das wäre jetzt das Argument zu Ende gedacht. Wir können denen nicht zutrauen, logische Argumente aufeinander treffen, dass die Leute sich entscheiden können dazwischen, ja. Und das glaube ich eben nicht, ja. Das fände ich eine sehr dystopische Vorstellung, wenn man sagt, Diskurs, Debatte, Argumente, die hätten keine Wirkung mehr, ja. Glaube ich auch nicht. Und im Übrigen gibt es auch nicht so viele Talkshows, wo die AfD schon mal richtig vorgeführt wurde, ja. Das gelingt meistens nicht und vielleicht muss das mal so richtig passieren, ja. Vielleicht muss auch die AfD mal von einem viel besser als von einem Habeck dann, vielleicht von einem Christian Lindner oder einem Friedrich Merz hops genommen werden. Also das Konservative und eben, also dass man merkt, der Unterschied zwischen rechts und rechtsextrem, ja, dass der einfach klarer ausgebildet wird. Ja, vielleicht auch das. Ne? Aber die Deutungshoheit, also ich habe dann wären aus meiner Sicht, ja, bei Wirtschaftsthemen wäre das natürlich auch ganz Zeit verfehlt, überhaupt diese Talkshows zu haben. Weil da kommen auch permanent Christian Lindner, Friedrich Merz und selbst konservative SPDler mit Positionen durch, die weder also wissenschaftlich haltbar sind, noch logisch einen Sinn machen, ja, denen man was entgegensetzen könnte. Aber ich meine, das gehört halt dazu.
Hat die letzten 10 Jahre nicht funktioniert, also wird sie auch weiterhin nicht funktionieren. Denn die Frage ist ja letztendlich, wenn du jetzt die aktuell zweitgrößte Oppositionspartei nicht mehr in Talkshows einlädst, auch nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so. Wie weit willst du diese Büchse der Pandora öffnen, dass du sie nicht mehr zubekommst? Was heißt das vielleicht in 10, 15 Jahren? Was aber, glaube ich, viele Leute auch im Umgang mit der AfD vergessen, dass sich die Dinge auch wieder wenden können. Und wenn du heute halt eine Partei zum Beispiel verbietest oder die zweitgrößte oder vielleicht bald größte Oppositionspartei einfach auslädst aus Talkshows und in 15 Jahren ist vielleicht der Stab in den Medien ein ganz anderer und da sitzen dann vielleicht eher wieder konservative Leute und dann sagen die so, nö, also die Grünen laden wir nicht mehr ein, so, weil die sagen manchmal komische Sachen und die machen irgendwie Jugendlichen Angst mit dem Klima und so. Deshalb sage ich, im Zweifelsfall lieber Diskurs gehen, so wie wir das gerade machen, ja, als irgendwas zu tun, dann ist es zwar aus dem Blick, aber es ist halt deshalb nicht weg.
Warum soll ich mit...
Ja, dem Argument kann ich was abgewinnen.
Mit Menschen, die antidemokratische, menschenverachtende Werte haben, warum soll ich denen eine Bühne bieten, um potenziell einfach Falschinformationen, Hass, Hetze zu verbreiten? Und ich habe selber auch Migrationshintergrund. Mein Papa kommt aus Libyen, ich bin schwul, offen schwul, und mir macht das einfach unfassbar Angst.
Ich habe eine kleine Schwester, die ist halb türkisch, und mir macht es ehrlich gesagt keine Angst, weil ich glaube, dass wir, wenn wir uns mit den Realitäten auch in der Vergangenheit ein bisschen auseinandersetzen, hast du eine Schätzung, wie viel NSDAP-Mitglieder es gab nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs? 6,5 Millionen.
Vergleichst du jetzt die NSDAP mit der AfD?
Nee, jetzt pass auf. Nee, vergleich nicht. Wenn wir diese wahnsinnig krassen Herausforderungen geschafft haben und auch das geschafft haben, in ein demokratisches Spektrum zu integrieren, dann ist es doch ein schönes Zeichen dafür, dass wir eine funktionierende Demokratie haben, die fähig ist, durch gemeinsame Werte auch eine Partei wie die AfD halt auch mal zu tolerieren.
Ich glaube tatsächlich, ich möchte A, nicht pokern, ob unsere Demokratie das aushält. Die Demonstrationen vor allem gegen Rechtsextreme für eine Demokratie haben mir gezeigt, wir haben Angst, weil wir wollen eine Demokratie, auch wenn wir unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Meinungen haben, Fragen haben. Weil das ist alles legitim für mich. Es ist okay für mich, Fragen zu haben, in den Diskurs zu gehen, darüber zu sprechen. Aber das passiert ja nicht.
Ich gebe dir an einem Punkt recht, weil du den Begriff, und weil er dir auch wichtig ist, diesen Begriff des Rechtsextremismus, dass es gefährlich ist, da gebe ich dir völlig recht. Das Ding ist nur, wenn du gewisse Probleme nicht auch verhandelst, Leute nicht auch von der AfD oder auch gerade aus dem rechtsextremen Flügel der AfD in Diskussionen reinziehst. So, ich glaube, dass du dadurch eher diesen Resonanzraum schaffst, dass Leute, die wirklich wütend sind auf gewisse Punkte in der Politik, die ich auch nachvollziehen kann, ja, dass sie dann aus Protest AfD wählen. Und dieses Rechtsextremismus-Ding, das nimmt man halt dann ungefähr so mit. Ja? Und das ist, glaube ich...
Das ist ja auch die Gefahr, die wir gerade sehen. Ne? Also AfD, die sich von, was hatte die, 11% bei der Bundestagswahl hin zu 20% in Umfragen innerhalb von 12 Monaten auf einmal verdoppelt fast. Ja? Das ist ja nicht jetzt, dass die Leute plötzlich alle Rechtsextreme und Nazis geworden sind. Ja, das sind Protestwähler, Frustwähler, die den Rechtsextremismus in der AfD dann so mitnehmen. Die wählen die AfD trotz dessen, nicht wegen dessen. Das sieht man auch an der Themenwahl, ja. Also wie wichtig eigene ökonomische Abstiegsängste, die eigene ökonomische Situation, Inflation, weniger Kaufkraft etc. für, als Wahlmotive für diejenigen, die in Umfragen angeben, die AfD bei der nächsten Bundestagswahl zu wählen oder jetzt dann eben in Thüringen zu wählen, relevant sind. Und selbst in Thüringen ist ja sehr interessant, das hatte der Elitenforscher Michael Hartmann bei Thilo Jung im Interview erzählt, was ich übrigens sehr empfehlen kann, dass es in Thüringen ja so war, dass die Linke früher Protestpartei war und Protestwähler angezogen hat. Mittlerweile ist sie das natürlich nach Regierungsbeteiligung nicht mehr und deswegen dort auch die AfD jetzt Protestpartei gewesen ist. Und dass dieser Status als Protestpartei, den kann man verlieren und dann switchen die Leute auch von links nach rechts, ohne aber extremistische Einstellungen zu haben. Die gibt's natürlich auch, selbstverständlich und zu einem großen Teil. Und wahrscheinlich in Thüringen zu einem größeren Teil als in anderen Bundesländern. Aber man muss diesen Protestfaktor schon immer mit berücksichtigen. Also ich finde, man kann die Umfrageergebnisse der AfD nicht ohne diesen Protestfaktor erklären. Ja? Das sind nicht nur alles alte NSDAP-Wähler oder ultrarechte frühere CDU-Wähler, die sich das plötzlich trauen, ja, und dann jetzt darüber gegangen sind. Nicht nur Rechtsextreme. Wenn das so wäre, würden wir ja auch keine Wählerbewegungen beispielsweise von, selbst von der Linken zur AfD sehen oder von der SPD zur AfD. Ja?
Die Hauptgefahr, ja, dass Leute aus Protesten eine AfD wählen und dieses Rechtsextremismus dann einfach sozusagen so reinschwappt.
Ich bin übrigens auch absolut der Meinung, dass voll auch ganz, ganz viel Schuld bei der aktuellen Politik liegt, dass sie sich mehr zusammentun müssen. Offensichtlich haben Menschen Angst, Unsicherheit und Probleme. Und die müssen wir auch benennen, die müssen wir thematisieren. Ja, was aber ja gemacht wird, ist dann genau dieselbe Polemik zu benutzen, genau dieselben sprachlichen Mittel zu benutzen, die die AfD teilweise nutzt, und aufeinander rumzuhacken. Ich bleib dabei, die AfD ist eine Riesengefahr.
Also da würde ich widersprechen. Linkspopulismus hilft gegen Rechtspopulismus. Das glaube ich schon. Am besten natürlich ein Populismus, der auf Fakten zählen kann. Ja? Also die Art und Weise, aber natürlich trotzdem Fakten hinterlegt. Ich hoffe, ich bin manchmal ein Beispiel dafür. Ich bin auch manchmal polemisch. Ich schreibe polemische Texte, ja, einfach verständlich. Die sollen auch unterhaltsam sein. Also im besten Sinne dann populistisch, ja, um möglichst viele anzusprechen. Aber selbstverständlich basieren sie auf wissenschaftliche und logische Argumentationsführung. Ja, das ist ja der Anspruch und so sollte es sein. Und dann kann es auch funktionieren. Aber zu glauben, in einem wissenschaftlichen Diskurs, ja, mit akademischen Stilmitteln zu versuchen, die Rechtspopulisten einzuhegen, nice try, aber not gonna work.
Und je mehr Bühne sie bekommt, desto gefährlicher ist sie. Und wenn man sie ihr nimmt, werden die Probleme nicht weg sein. Aber ich glaube, es ist ein Teil, ein wichtiges Teil eines Puzzles.
Und ich bleibe dabei, dass ich es wahnsinnig wichtig finde, sich mit Leuten auszutauschen, weil nämlich ein Punkt mir schon auch immer ein bisschen auf der Strecke bleibt bei diesen ganzen Etikettierungen, ist halt irgendwie auch der Mensch dahinter so. Dieser Demokratiebegriff ist halt nun mal erstens irgendwie nur, also Freiheit, Gleichheit, aber auch, dass halt irgendwie das bessere Argument zählt. Und deshalb halte ich es auch für falsch, Leute vorab von einer Diskussion auszuschließen und denen sozusagen dann schon zu unterstellen, dass sie ihnen vielleicht nicht in einem gewissen Punkt vielleicht auch mal einen Punkt machen. Also ich fand Aljoscha sehr angenehm, hat Spaß gemacht, sich auch ein bisschen zu kabbeln. Ich glaube, dass wir in ganz vielen Dingen auch gar nicht so weit auseinander sind, sondern nur, dass wir unser Rezept sozusagen ein anderes wäre. Und meine Meinung hat sich nicht geändert. Ich bleibe dabei, also eine Demokratie muss auch eine AfD aushalten.
Ich finde ihn auf jeden Fall sehr sympathisch. Wir haben uns gut unterhalten. Ich verstehe bei vielen Sachen, wo er herkommt und wo die Ängste und Sorgen herkommen. Für mich ist das aber allerdings wieder nur ein Beleg für das, was ich kritisiere, nämlich, dass die AfD per Definition antidemokratisch ist. Und das heißt, ich habe meine Meinung auch definitiv nicht geändert.
Trotzdem fand ich cooles Format, guter Austausch. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Lasst uns gern hier in den Kommentaren weiter diskutieren. Sollte man die AfD in Talkshows einladen, ja oder nein? Und wenn ja, worauf wäre zu achten? Ich kann mir auch vorstellen, dass eine extra Debatte rund um das Thema AfD und Protestwähler entbrennt. Das passiert sehr häufig. Aber auch die Debatte ist ja absolut sinnvoll und konstruktiv. Ja, die sollten wir unbedingt haben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen. Wer Geld für die Welt unterstützen will, unter dem Video hier ist der Link zum Geld für die Welt Newsletter. Da geht das schon ab 5 Euro. Regelmäßig gibt es dann exklusive Analysen und Kommentare ins E-Mail-Postfach. Ich bin jedem dankbar, der das Ganze hier unterstützt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video schon wieder. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.